hilfreich und ja, einerseits natürlich auferbauend, aber andererseits, wenn wir über Krankheiten sprechen, auch höchst unerfreulich. Viele von uns, wenn wir älter werden, dann merken wir, wir treffen uns und dann fangen wir an, über Krankheiten zu sprechen. Und es scheint so, dass es dann, da kann man bestimmt eine schöne Grafik von machen, je älter man wird, desto größer ist der Anteil, dass wir über Krankheiten sprechen. Wir wollen natürlich nicht nur über Krankheiten sprechen. Wenn ein Herz sich dann so verändert und krank wird, sondern natürlich auch die Heilung anschauen oder vorbeugende Maßnahmen. Und so wollen wir heute eine weitere Krankheit des Herzens anschauen, um sie einerseits zu erkennen, um uns zu wappnen, aber um auch zu wissen, ja, was können wir dagegen tun. Wir haben uns schon dreimal mit diesem Thema beschäftigt. Wir hatten über mangelnde Vergebungsbereitschaft gesprochen. Wir hatten über Entmutigung und Enttäuschung gesprochen. Wir hatten von Unzufriedenheit gehört. Und all das sind Punkte, das ist nicht ein für alle Mal, wir haben darüber nachgedacht und es ist erledigt, nicht wahr? Viele von diesen Krankheiten hängen auch zusammen, treten nicht alleine auf. Und als Christ muss ich immer wieder schauen, wie steht es mit meiner Vergebungsbereitschaft? Wie steht es mit meiner Zufriedenheit? Worauf gründet sich meine Zufriedenheit? Bin ich zufrieden? Bin ich entmutigt und enttäuscht oder kann ich anderen Mut zusprechen? Und heute wollen wir uns Neid und Eifersucht anschauen. Das wollen wir tun, indem wir bei Punkt Nummer 1 uns fragen, ja, was ist eigentlich Neid? Und am besten geht das auch durch Beispiele. Beschäftigen uns dann unter Punkt Nummer 2, naja, kann Neid denn wirklich schlimm sein? Also, ja, ich meine, was ich jetzt bei mir denke oder fühle, was macht das schon? Und dann wollen wir unter Punkt Nummer 3 Heilmittel für oder gegen Neid anschauen. Kommen wir zu Punkt Nummer 1. Was ist eigentlich Neid? Ein großer, ja, manchmal ist es hilfreich, aber ins Internet zu gehen ist nicht immer so hilfreich, weil dann gibt es so viel Erläuterung und so viel Gedanken und dann kann man eigentlich gleich 20 Minuten darüber sprechen, was irgendjemand anders darunter versteht. So kann man natürlich auch sagen, ein Großvater beneidet seine Enkelin darum, wie toll doch das ist, wenn man klein ist und die Haut ist so glatt und das Leben liegt noch vor einem und man kennt keinen Schmerz und nichts. Und ja, aber natürlich freut sich der Großvater darüber und will es dem Kind ja nicht wegnehmen. Insofern kann man sagen, ja, ich beneide dich, du bist noch so jung. Und dieser Neid ist natürlich hier nicht gemeint. Sondern denken wir an ein Beispiel, König Ahab. Ein König hat normalerweise sehr viel, was ihm gehört, was ihm zur Verfügung steht. Und er wollte aber einen Weinberg, der nun gut an seine Güter angrenzte, und gerade den wollte er haben. Hat alles, aber den Weinberg will er haben. Und dann sagt er und macht ein gutes Angebot. So ungefähr wie hier jetzt, du hast ein super Haus und dann hast du einen kleinen Schuppen da und den willst du auch noch haben. Und machst ein super Angebot, der muss doch verkaufen. Aber dann der Besitzer, der Eigentümer, der Naboth sagt, nee. In Generationen gehört es mir, von Vater zu Vater, Vater zu Sohn weitergereicht. Nein. Vielleicht kennt ihr die Geschichte, wie sie weitergeht. Lest sie sonst gerne nach. 1. Könige 21. Ich kann jedenfalls sagen, sie geht nicht so gut aus. Das ist ein Beispiel für Neid. König geht nach Hause, jammert und seine Frau findet die Lösung. Aber welch eine Lösung. Nein, der Neid, über den wir sprechen, kann einerseits sein der Wunsch, die Güter oder das Gute, das ein anderer hat, ebenfalls zu bekommen. Du siehst jemand anders, hat eben etwas und das, oh, das möchte ich auch haben. Die Frage ist natürlich, was dann folgt. Aber ein anderer Punkt ist noch der Wunsch, dass ein anderer die Dinge verliert, um die man ihn beneidet. Und das ist dann etwas, ein destruktiver Neid. Ja, jemand anders hat was ganz Tolles und ach, hoffentlich geht's kaputt. Hoffentlich verliert er das. Ja, das ist dann der Neid, der in diesem negativen Sinne in Gottes Wort gebraucht wird. Noch ein paar Beispiele, weil daran wird uns vielleicht am ehesten noch deutlich. Das ist ein Bild, da guckt auch ein König, sehr missgünstig. Das ist König Saul. Und die Truppen kommen nach Hause, siegreich. Und was sollte ein König tun? Zufrieden sein und sich freuen. Aber er hat gute Ohren, er hört die Lobgesänge, die da rufen, ja, Saul, König Saul hat Tausende erschlagen, kann er sich ja freuen, aber David hat Zehntausende erschlagen. Ja. Und was folgte daraus? Weiter, er verfolgte David, er versuchte ihn zu töten, er war neidisch. König Saul und David. Rahel und Lea, zwei Schwestern. Die eine, Lea, sie wurde zurückgesetzt, weil ihr Mann nun ihre Schwester viel mehr liebte, die Rahel. Und der Herr sah das. Und da öffnete der Herr ihren Mutterleib. Und Rahel war eben unfruchtbar. Und Lea gebar dann. Und gerade in der Zeit damals, vier Söhne. Ruben, Simeon, Levi und Juda. Und die Schwester war unfruchtbar. Und dann, und als Rahel sah, dass sie dem Jakob nicht gebar, da war Rahel auf ihre Schwester eifersüchtig und sagte zu Jakob, gib mir Kinder, und wenn nicht, dann sterbe ich. Mir ist dabei noch aufgefallen, als ich darüber nachgedacht habe, über welchen Zeitraum wir eigentlich reden. Ich meine, vier Kinder. Das dauert ja dann auch eine Weile. Reden wir dann locker, denke ich, über vier Jahre. Was da sich aufgebaut hat in Rahel. Sie wollte natürlich ihrem Mann Kinder schenken. Und dann sieht sie die Schwester. 1, 2, 3, 4. Und dann kommt so eine Aussage dann. Ich möchte eigentlich nicht mehr leben, gib mir Kinder. Und dann findet sie auch wieder eine Lösung. Sie gibt ihrem Mann dann Bilha, die Nebenfrau. Und wir wissen, wie es dann weitergeht. Eine große Familie, 13 Kinder mit vier Müttern. Das sorgte auch nicht gerade für so viel Freude. Ein anderes Beispiel in 1. Buch Mose 26, dass Isaak säte und gewann in jenem Jahr das Hundertfache. So wurde er gesegnet. Er wurde reich, immer reicher, bis er sehr reich war. Hatte Schaf- und Rinderherden und viel Gesinde. Und die Nachbarn freuen sich und kommen immer zum gemeinsamen Essen. Nein, nein, da beneideten ihn die Philister. Und dann, was machten sie dann? Alle Brunnen, die Knechte seines Vaters in den Tagen seines Vaters Abraham gegraben hatten, die verstopften die Philister und füllten sie mit Erde. Was das für eine Tat ist, wir gehen nach Hause, machen unseren Wasserhahn auf, haben alles Wasser dieser Erde scheinbar. aber was es in einem Land bedeutet, wo du, wenn du nach Wasser suchst, du bist auf der Reise, wo ist der nächste Brunnen? Und da werden Brunnen verstopft. Natürlich beantwortet das ein Stück weit schon diese Frage, kann Neid eigentlich schlimm sein? Und wozu Neid und Eifersucht eben führen können. Aber schauen wir noch etwas tiefer hin auf die Eigenschaften, auch die Begleiter von Neid, Folgen, weitere Folgen, wozu Neid führt. Und dann denken wir auch mal an unsere eigenen Gefühle. Ja, die Eigenschaften. Interessanterweise ist ein Wort, was als Neid übersetzt wird, wird vom Kontext her genau dafür bestimmt. Wie in diesem Fall bittere Eifersucht, Eigennutz. Dieses Wort wird an anderer Stelle auch dafür gebraucht, wenn die Jünger sagen, sie erinnern sich daran an ein Zitat, dann der Eifer um dein Haus verzehrt mich, der Eifer. Oder eher Epaphras, Paulus schreibt an die Kolosser, dass er viel Mühe hat um euch. Dieses Mühe, das gleiche Wort, aber in einem positiven Zusammenhang. Aber in diesem Zusammenhang ist klar, wenn ihr bittere Eifersucht und Eigennutz in eurem Herzen habt, so rühmt euch nicht und lügt nicht gegen die Wahrheit. Warum nicht? Ja, dies ist nicht die Weisheit, die von oben herabkommt, sondern das ist eine irdische. Das ist eine sinnliche, eine teuflische. Wenn wir eine bittere Eifersucht haben und Eigennutz, da kommt nicht die Weisheit von oben, sondern eine irdische, sinnliche, teuflische. Und was sind die Folgen? Denn wo Eifersucht und Eigennutz ist, da ist Zerrüttung und jede schlechte Tat. Einiges haben wir jetzt da schon gehört. Ja, Neid ist auch tückisch. Tückisch, schleichend, täuschend. Und Neid kann sogar das Motiv sein für etwas Gutes. Wir wissen, dass Paulus im Gefängnis saß, einige Gefangenen, Gefängnisbriefe geschrieben. Und er schreibt an die Philipper, einige zwar predigen Christus auch aus Neid und Streit, einige aber auch aus gutem Willen. Die einen aus Liebe, weil sie wissen, dass ich zur Verteidigung des Evangeliums eingesetzt bin, die anderen aus Eigennutz verkündigen Christus nicht lauter, weil sie mir in meinen Fesseln Bedrängnis zu erwecken gedenken. Wie kann das sein, Christus zu predigen aus Neid? Das lehrt uns auch, dass unser Motiv eine Rolle spielt. Wir kennen das doch von unseren Kindern. Sie haben mal wieder irgendwas angestellt, und du willst herausfinden, warum. Weil uns das für die Konsequenzen sehr wichtig ist. Warum haben sie etwas getan? Was hat sie dazu gebracht? Es kann ja durchaus sein, ein Kind verursacht einen großen Schaden, aber das Motiv war eben sehr gut und rein. Wollte Mama, Papa helfen und hat irgendetwas kaputt gemacht. Das Motiv war rein, aber hier macht man etwas Großartiges. Sie predigen Christus, aber aus falschen Motiven. Und aufpassen müssen wir, lesen in Psalm 73, Vers 2 und 3. Ich aber, fast wären meine Füße ausgeglitten, beinahe hätten gewankt meine Schritte. Warum? Denn ich beneidete die Übermütigen, als ich das Wohlergehen der Gottlosen sah. Und dann wird noch begründet, denen geht es gut, die sind gesund, die haben alles. Aber fast wären meine Füße ausgeglitten. Wir sollen die nicht beneiden. Wir sollen nicht das Wohlergehen der Gottlosen beneiden. Und zurück zu Paulus. Wie geht denn Paulus damit um, dass die einen aus Neid und Streit und aus Eigennutz Christus verkündigen? Er sagt, was macht es denn? ein Vers weiter in Vers 18. Was macht es denn? Wird doch auf jede Weise aus Vorwand oder in Wahrheit Christus verkündigt. Und darüber freue ich mich. Das ist ein großartiger Umgang mit Neid. Und weiter sehen wir, dass Neid durch alle Gesellschaftsschichten, durch alle Altersgruppen macht vor nichts Halt. Egal wie viel ein Mensch hat, er kann immer noch jemanden anschauen, der mehr hat und neidisch darauf sein oder auf Ansehen oder. Die Liste ist so, so lang. Und macht Neid eigentlich glücklich? Wenn wir das Gleichnis vom verlorenen Sohn anschauen, der ältere Bruder, da kommt der Jüngere nach Hause, da wird das Mastkalb geschlachtet und er bleibt draußen und ist furchtbar sauer und neidisch auf seinen Bruder und wütend auf seinen Vater. Und er ist nicht imstande reinzugehen und mitzufeiern und sich darüber zu freuen, dass sein Bruder wieder da ist. Neid und Eifersucht zerfressen das Innere. Da heißt es in einer Übersetzung, Eifersucht ist Eiter in den Gebeinen oder Wurmfraß in den Knochen. Etwas ganz Schlimmes, was in uns drin frisst. Und es ist schlimmer als Grimm und Zorn. In Sprüche 27,4 heißt es, grausam ist der Grimm, überflutend ist der Zorn. Wer aber kann bestehen vor der Eifersucht? Wer aber kann bestehen vor der Eifersucht? Und die Eifersucht kommt nicht alleine. Und es gibt einige Begleiter und die Gesellschaft, in der das aufgezählt wird. Ein Beispiel eben Galater 5, 19 bis 21, die Werke des Fleisches. Was sind das? Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaften, Hader, Eifersucht, Zornausbrüche, Selbstsüchteleien, Zwistigkeiten, Parteiung, Neidereien, Trinkgelage, Völlereien und dergleichen. Natürlich ist nicht, wenn eins da ist, gleich alles da, aber diese Gesellschaft, in der das aufgezählt wird, die sagt schon einiges über Neidereien, über Eifersucht. Wozu das führt? Zwistigkeiten, Parteiung, Selbstsüchteleien. Und wie geht es weiter? Von diesen sage ich euch im Voraus, so wie ich vorher sagte, dass die, die so etwas tun, das Reich Gottes nicht erben werden. Es sind noch einige andere Stellen, auch gerade Römer 1, 29 bis 32 am Schluss. Das ist auch eine ganz lange Aufzählung, wo Neid drin vorkommt. Wenn wir das lesen, wird uns klar, Neid ist eine schlimme Geschichte. Schauen wir nochmal die Folgen an. Führte zum ersten Brudermord. Zwei Brüder beteten an, brachten Opfer. Das eine Opfer wurde angenommen, das andere wurde abgelehnt. Und es führte dazu, dass Kain seinen Bruder erschlug. Wie war das mit den Söhnen Jakobs und Josef? Sie warfen ihn erst in eine Zisterne und dann verkauften sie ihn in die Sklaverei, weil sie waren neidisch auf ihn, auf seinen schönen bunten Mantel und dass der Vater ihn bevorzugte, sein Lieblingssohn. Und eine ganz besondere Geschichte, also der das Pferd führt, sieht nicht glücklich aus, könnte fast hoffen oder denken, er freut sich. Aber ich kann euch versichern, das Gegenteil ist der Fall. Der das Pferd führt, ist Haman. Und Haman geht ja zum König und der König fragt ihn, Haman, sag mal, wenn der König jemanden ehren will, was soll er tun? Was soll er ihm tun? Und der Haman denkt sich, der meint bestimmt mich. Also ich bin einer der Obersten hier, ich bin hier so treu. Und dann erzählt er ihm alles. Ja, ein das königliche Gewand und ein Pferd geschmückt und vor allen durch die Stadt ziehen. Und ja, aber dann sagt der König nicht, Haman, du bist so toll, setz dich auf das Pferd, sondern er sagt, geh zu Mordekai und sag ihm, den sollst du durch die Stadt führen. Und wenn wir in Esther vorher lesen, was Haman vorgehabt hat, er hat schon einen Galgen aufgerichtet, damit Mordekai daran aufgeknüpft wird und kam dadurch selbst zu Fall. Er hörte auf seine Freunde und auf seine Frau und es ging ihm nicht gut dabei. Und viel Schlimmeres lesen wir noch in Matthäus 27, Vers 17. Pilatus spricht zu ihnen, wen wollt ihr, dass ich euch losgeben soll? Barabbas oder Jesus, der Christus genannt wird? Denn er wusste, dass sie ihn aus Neid überliefert hatten. Jesus wurde aus Neid überliefert. Und von Eifersucht erfüllt, legten sie Hand an die Apostel und die Juden sahen die Volksmengen, wurden auch von Eifersucht erfüllt, widersprachen. Also die Folgen sind erschreckend. Ja, aber Neid ist für mich ja eigentlich kein Thema, oder? Und ich habe für mich auch gedacht, es ist wichtig, nicht nur ein Wort zu sagen, Neid ist, ich schaue das jetzt ganz eng an. Nee, neidisch bin ich gar nicht. Aber ich muss ja auch sehen, was ist denn damit, kann damit verbunden sein. Missgunst, Eifersucht, das ist ja ein kleines Paket. Ich bin vielleicht mit meinem alten Auto klapprig in die Jahre gekommen, zufrieden, bis jemand anders vorfährt. Brandneues Auto, der Lack sieht schön aus, das Innenleben und die Sitze, großartig. Wie gehe ich damit um? Oder mein Handy hat bis heute getaugt. War groß genug und hat meine Bedürfnisse erfüllt, aber das ist ja viel größer und viel schneller. Oder ihr kennt die Liste. Oder der Internetzugang. Was, das kannst du dir angucken? Wie schnell ist der? Und. Oder in der Schule, du hast vielleicht eine 3 geschrieben in Mathe und denkst, ach, bin ja eigentlich ganz froh. Und bist du dann deinen Nachbarn, der hat eine 2+ geschrieben? Kann doch gar nicht sein. Aber dein Kumpel, der hat eine 5 geschrieben. Ach ja, dann geht es mir wieder gut. Und da muss jeder von uns selber in sein Herz schauen. Wie geht es uns da? Fühle ich mich minderwertig? Vergleiche ich mich mit anderen? Geht es mir schlechter oder besser, je nachdem, wie es anderen geht oder wie die vielleicht gelobt werden oder was die vielleicht haben oder nicht? Ja, andere haben etwas, was ich nicht habe oder anderen geht etwas so leicht von der Hand, ich mühe mich Stunden rund und andere machen das so. Fuck. Andere bekommen Aufmerksamkeit, Lob und Wertschätzung und ich? Oder um mich kümmert sich auch keiner, heißt natürlich in Klammern, um andere schon. Um die kümmert sich jeder, aber um mich? Ja, die Sünde lauert vor der Tür. Und selbst wenn wir heute vielleicht unser Herz untersuchen und sagen, nee, ich bin sehr dankbar, ich bin nicht neidisch und aber das kann morgen, Satan weiß genau, wo wir heute anfällig sind. Vielleicht ist das heute nicht euer Problem. Vielleicht nicht in den nächsten Monaten. Aber wenn es da ist, dann kann es ein sehr, sehr großes Problem sein. Ja, wir sollen uns ja miteinander freuen. Oder so dieses Beispiel, sich zu freuen, wenn jemand anders auch endlich mal ähnliche Probleme hat wie ich. Eigentlich geschieht ihm das auch recht. Geht so locker durchs Leben, so flockig. Und dabei müssen wir auch überlegen, scheinbar, und deswegen ist es auch so gut, dass wir Gemeinschaft haben, dass wir auch über unsere Herausforderungen sprechen. dass wir wissen, auch wenn jetzt hier, ich meine, wir sehen uns doch nicht die Probleme an der Stirn an. Hat ja keiner zu Hause aufgeschrieben. Aber wenn wir uns unterhalten und beim gemeinsamen Essen oder ins Gespräch kommen und wissen, naja, ich kämpfe schon zu Hause damit oder in der Arbeit. Ja, das ist wichtig, dass wir uns da unterstützen. Und glaubt mir, jeder von uns hat sein Päckchen zu tragen. Da ist doch keiner, der kein Päckchen hat, der nicht kleine oder große Sorgen hat. Und natürlich soll unter uns kein Platz für Neid sein. Und es ist furchtbar, wenn Gemeinden aufeinander eifersüchtig sind. Größere Gemeindehäuser oder mehr Glieder oder mehr Taufen oder was auch immer. Natürlich hat das keinen Platz. Aber zu sagen, da sind wir immun dagegen, das wäre ein großer Fehler. Welche Heilmittel gibt es denn? Ja, natürlich ist das Heilmittel Nummer 1, unser Herz mit Liebe zu füllen. Die Liebe ist langmütig, sie ist gütig und neidet nicht, sie tut nicht groß und bläht sich nicht auf. Ja, sie neidet nicht. Ja klar, ich meine die Mutter und ihr Kind schafft was Großartiges in der Schule, was auch immer. Eine Mutter wird, denke ich, nie eifersüchtig sein. Also, ja. Sie freut sich über, was ihr Kind schafft, wie es sich entwickelt. So eine Liebe, das ist ja die uneigennützige Liebe einer Mutter. Die Liebe Gottes zu uns, der sich mit uns freut. In Römer 13 und in dem ganzen Kapitel geht es auch viel um Liebe. Niemandem etwas schuldig zu sein, als nur einander zu lieben. Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses und die Liebe ist Erfüllung des Gesetzes. Und wir sollen anständig wandeln, wie am Tag in Vers 13, nicht in Schwelgereien und Trinkgelagen, Unzucht oder Ausschweifung, nicht in Streit und Eifersucht, sondern zieht den Herrn Jesus Christus an und treibt nicht Vorsorge für das Fleisch, das Begierden wach werden. Ja, wie machen wir das? Es liest sich dann so einfach, zieh den Herrn Jesus an. Ja, bei ihm nachfolgen, ihn nachahmen und versuchen, ihm ähnlicher zu werden. Und das kann ich nur, indem ich mich mit meinem Herrn auch beschäftige und nachlese, wie hat er sich verhalten, wie ist er mit den Menschen umgegangen. Und die Herausforderung, geistlich zu wachsen, Paulus schimpft ein wenig mit den Korinthern im 3. Kapitel. Ich kann immer noch nicht zu euch reden als zu Geistlichen. Immer noch Milch, keine feste Speise. Ihr könnt es noch nicht tragen, ihr seid fleischlich, denn wo Eifersucht und Streit unter euch ist, wandelt ihr nach Menschenweise. Ja, wachsen. Wir sollen wachsen. Und im Geist wandeln. Wandelt im Geist, ihr werdet die Begierde des Fleisches nicht erfüllen. Ja, das ist irgendwie alles nichts Neues, nicht wahr? Und da dachte ich, ja, das ist nichts Neues, aber mehrfach dasselbe zu sagen, ist mir nicht verdrießlich. Wie Paulus ja auch schon an die Philipper schreibt. Freut euch im Herrn, euch öfter dasselbe zu schreiben, ist mir nicht verdrießlich, für euch aber bedeutet es, dass ihr fest werdet. Wenn wir unser Leben durch und im Geist leben, beeinflusst durch das Wort Gottes, werden wir Neid und Eifersucht besiegen. Und nochmal, es hat keinen Platz bei uns. Wir sollen uns erinnern, wir sind ein Leib. Und im 1. Korinther Kapitel 12, wenn ein Glied leidet, dann leiden die anderen auch mit. Neid und Eifersucht soll nicht unter uns sein. Mein linker Arm ist auch nicht eifersüchtig auf meinen rechten, nur weil der stärker ist. Und meine Hände sind auch nicht neidisch auf die Füße, weil ich auf meinen Füßen schneller laufen kann als auf den Händen. Und den Punkt hatten wir bei den anderen Krankheiten auch schon, Zufriedenheit und Selbstverleugnung. Dass wir uns immer wieder daran erinnern und überlegen, übe ich das, in meinem Leben? Denke ich darüber nach? Zufriedenheit und Selbstverleugnung. Weil Christus für uns gestorben ist. Weil er alles für uns getan hat. Tut nichts aus Eigennutz oder um eitler Ehre willen, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Und ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern auch auf das, was dem anderen dient. Und all die Stellen, die uns sagen, wie Christus, was er für uns getan hat, das macht uns frei zu lieben. Ich weiß, das ist schwer. Mir fällt das schwer. Und ich denke, ich stehe nicht allein da. Und wir sind auch nicht nur als Geschwister nicht allein, sondern wir können und sollen und müssen Gott um Hilfe bitten. Und Jakobus schreibt das auch schön im 4. Kapitel, wo er dann auch fragt, woher kommen denn die ganzen Kriege? Und woher kommen die ganzen Streitigkeiten? Aus den Lüsten, die in euren Gliedern streiten? Und ihr begehrt und habt nichts und ihr streitet, ihr führt Krieg, ihr habt nichts. Warum nicht? Weil ihr nicht bittet. Ihr bittet und empfangt nichts, weil ihr übel bittet, um es in euren Lüsten zu vergeuden. Und Freundschaft der Welt ist Feindschaft gegen Gott. Das ist ein Kampf. Wenn wir uns ganz pudelwohl fühlen in dieser Welt, wo auch immer wir sind, ob jetzt in der Arbeit, zu Hause, in der Nachbarschaft, wenn alles ganz super läuft, und dann ist, glaube ich, irgendwas faul. Unterwerft euch nun Gott, widersteht aber dem Teufel, und er wird von euch fliehen. Naht euch Gott, und er wird sich euch nahen. Ein wunderbarer Abschnitt, Gott um Hilfe zu bitten. Er kann uns helfen, aber er erwartet auch von uns, dass wir daran arbeiten, dass wir unsere Krankheiten analysieren, merken, da ist was. Ja, liebe Geschwister, wir wollen unser Herz behüten, weil es von großer Bedeutung ist, mit welchem Herzen wir Gott dienen. Und bekämpfen wir die Krankheiten des Herzens und flehen wir zu Gott: Erschaffe mir, Gott, ein reines Herz und erneuere in mir einen festen Geist. Amen.